Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Amna Kommens und heute geht es um das Thema Flexibilität. Viele Menschen glauben, sie müssten beim Immobilienkauf nur lange genug suchen, bis die perfekte Immobilie auftaucht. Doch die Realität ist anders. Die perfekte Immobilie wird erst oft durch Flexibilität perfekt. Warum Zimmerzahlen veränderbar sind, Preise verhandelbar und Suchfilter manchmal eher im Weg stehen, darüber spreche ich heute mit dem Spezialisten für Baufinanzierung in Augsburg, Jürgen Klaus. Hallo und herzlich willkommen, Jürgen.
Hallo Anna, ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen. Und Grüße natürlich auch an alle Hörer da draußen. Ich bin Baufinanzierer in Augsburg und vielleicht so ein Satz dazu. Wir begleiten ja unsere Kunden im Schwerpunkt bei diesem Kaufprozess der Immobilie, können da auch immer wieder Tipps geben und schaffen Markttransparenz. Und freue mich da heute, mit dir da ein paar Fragen klären zu können und ein paar Tipps geben zu dürfen.
Super, ganz herzlichen Dank. Schön, dass du da bist. Jürgen, was sind denn die häufigsten Fehler, die Menschen so bei der Immobiliensuche machen?
Ein großer Punkt ist sicherlich, dass man sich zu Beginn erstmal noch keine Orientierung geholt hat. Also da geht es im Wesentlichen um vielleicht drei Fragen. Also ganz wichtig ist es mal zu entscheiden, will ich wirklich eine Immobilie erwerben? Das ist mal das Erste, die Entscheidung ganz am Anfang. Das Zweite ist natürlich die Frage, was will ich und was will ich nicht? Die dritte Frage, was kann ich mir leisten und was will ich mir leisten? Und für diese drei Fragen ist es gerade am Anfang gut, wenn man sich irgendwo Orientierung holt, Gesprächspartner, Informationen. Das ist für den Beginn meiner Meinung nach sehr wichtig.
Viele Menschen starten ja ihre Suche mit sehr konkreten Filtern in so Immobilienportalen. Warum kann das dazu führen, dass gute Immobilien übersehen werden?
Man kann es so ein bisschen vergleichen wie mit der Jobsuche. Also wenn du heute einen Job suchst und dann irgendwie in die Filterkriterien einstellst, okay, du willst nur Stellenangebote aus dem Stadtteil und es soll irgendwie 4 Tage Homeoffice sein und das Gehalt soll mindestens so hoch sein. Ja, dann kann es natürlich schnell passieren, dass du den Job vielleicht in der nächsten Stadt, der vielleicht 100 Euro weniger hat, dass du den gar nicht siehst. Und genauso ist es bei der Immobiliensuche auch.
Hast du da so ein Beispiel, welche Suchfilter aus deiner Erfahrung nach besonders problematisch sind? Ist das so die Zimmerzahl, der Preis oder die Lage?
Ja, das sind die häufigsten Filter und genau da steckt meistens der Teufel im Detail schon drin. Ja, also gerade beim Kaufpreis möchte man ja so einen Wohlfühlpreis erzielen. Also man will ja nicht zu viel bezahlen und setzt dann den Filter entsprechend. Und genau da fängt es dann schon an, dass man sich zu sehr einschränkt und vielleicht die Immobilie nicht finden kann, die man eigentlich möchte.
Und hast du so ein Beispiel aus der Praxis vielleicht, aus deiner Beratung, wo jemand seine Kriterien geändert hat und plötzlich die passende Immobilie gefunden hat?
Ja, tatsächlich. Gibt's immer wieder. Im konkreten Fall war es so, dass der Kunde natürlich einen Filter gesetzt hat beim Kaufpreis, weil er nicht zu viel bezahlen möchte oder vielleicht ein bestimmtes Budget hatte. Und wir haben dann gesagt, wir probieren das einfach mal aus. Er hat dann den Kaufpreisfilter einfach nach oben gesetzt vom Betrag und ist dann auf Immobilien gestoßen, die völlig unrealistische Preisvorstellungen hatten, also die Verkäufer. Und die hatten aber auch keine Anfragen. Das heißt, er war der erste und einzige Kaufinteressent, der überhaupt Kontakt aufgenommen hatte zu dem Verkäufer. Und die sind dann ins Gespräch gekommen und er konnte dann auch, weil er der Einzige war, ein Angebot abgeben und der Verkäufer ist dann drauf eingegangen, weil er gemerkt hat, es ist ja sonst niemand da. Also muss er mit dem Preis runter und hat es dann letztlich gemerkt und der Kunde war natürlich total happy.
Wenn wir jetzt mal so ein bisschen verschiedene Flexibilitätsoptionen so durchgehen, zum Beispiel beim Objekt. Viele suchen ja so nach einer 4-Zimmer-Wohnung zum Beispiel. Warum kann das denn zu kurz gedacht sein?
Wie du sagst, viele suchen, ja, und die Nachfrage steigt stetig. Also wir hier in Augsburg haben gerade einen deutlichen Nachfrageanstieg. Viele suchen natürlich genau die Immobilie, die alle suchen. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, da eine passende Immobilie zum adäquaten Preis zu finden, wird immer schwieriger. Das heißt, es macht Sinn, vielleicht auszuweichen auf andere Optionen, zum Beispiel eben auf eine 3-Zimmer-Wohnung, um zu gucken, kann ich die vielleicht umbauen? Lässt sich da vielleicht eine Wand einziehen oder vielleicht einen Anbau machen beim Haus? Da viele eben nicht drauf schauen, weil eben die meisten diese immer die gleichen Standardfilter setzen, ja, und immer die gleichen Immobilien suchen. Und da macht es Sinn, mal abzuweichen, mal zu gucken, was ist links und rechts davon.
Also sozusagen, das ist die Idee, dann den Grundriss so ein bisschen zu verändern. Hast du da einen Tipp, woran man das erkennt, dass das relativ leicht möglich ist?
Ja, Grundrisse, immer gut, wenn man sich Zeit nimmt, die anzuschauen und zu gucken, welche Möglichkeiten habe ich. Es geht ja auch bei Grundrissen immer um Statik. Das steht da manchmal so ein bisschen im Weg oder ein bisschen aufwendiger. Das heißt, ich schaue mir mal den Grundriss an, jetzt wenn wir mal eine Wohnung nehmen und schaue, okay, die äußeren Wände kann ich eh nicht verändern. Dann gibt es tragende Wände. Daran kann man häufig erkennen, dass die im Grundriss dicker gezeichnet sind oder schraffiert und dass das Geschoss oben drüber oder drunter am gleichen Punkt die gleiche Wand hat. Das sind so Indizien, dass eben das eine tragende Wand ist und wahrscheinlich schwer verschoben werden kann oder nur mit größerem Aufwand. Dünnere Wände oder die jetzt vielleicht quer im Raum liegen, die eben nicht mit anderen Grundrissen der anderen Wohnung übereinstimmen, das sind häufig Anzeichen, wo man sich anschauen kann, okay, die kann ich vielleicht verschieben oder wenn es gar keine Wand gibt, ziehe ich eine ein. Ganz wichtig natürlich, bevor ich zum Notar gehe, das natürlich mit Sachverständigen dann nochmal besprechen, sicherheitshalber.
Hast du auch noch so einen Tipp, worauf Käuferinnen und Käufer achten sollten, wenn sie so eine Immobilie mit Umbaupotenzial besichtigen?
Generell bei der Immobilienbesichtigung ist natürlich wichtig, auf Schäden zu prüfen, ob es jetzt Feuchtigkeit ist oder, müssen wir sagen, der Umbau bezahlbares Budget möglich ist, dass der Umbau nicht zu teuer wird. Es gibt auch Immobilien, wenn man sich die genauer anschaut, dann merkt man schon, okay, der Umbau wäre jetzt mal möglich, aber der artet von den Kosten aus. Also das ist wichtig. Und dann natürlich auch vom Alter des Objekts kann natürlich auch Elektrik, Rohrleitungen oder Heizung ein Thema sein. Gerade beim Umbau führt das dann häufig zu höheren Kosten. Wenn das aber passt, dann ist natürlich ideal.
Jetzt haben wir uns so ein bisschen das Objekt angeguckt. Dann sagtest du schon, ja, viele Menschen sind so drauf festgelegt, dass sie in einem bestimmten Stadtteil eine Immobilie suchen. Warum kann es sich denn lohnen, diesen Suchradius so ein Stück weit zu erweitern?
Ich habe das ganz häufig in der Praxis, dass die Kunden in einer bestimmten Ecke eben ihr Traumobjekt suchen, da aber von der Lage her nicht ganz zufrieden sind, von der Mikrolage, weil es dann doch an der Hauptstraße ist oder zu teuer. Da sieht man mal wieder, wenn man auf andere Lagen ausweicht oder andere Stadtgebiete oder andere Stadt, das ist vielleicht nicht meine Lieblingsecke oder nicht meine präferierte, aber ich kriege in der Lage eine Top-Mikrolage, also mit einem schönen Garten, vielleicht in der Sackgasse, wo die Kinder spielen können, wo der Bäcker vielleicht bloß ein paar Minuten entfernt ist. Also da ergibt sich dann plötzlich etwas, wo man sagt, hey, das wollte ich eigentlich schon und in der einen Lage hätte ich das nie gefunden.
Also man sollte sich so ein bisschen bewusst machen, welche Faktoren einem selbst wichtiger sind als die exakte Adresse. Also vielleicht auch so ein bisschen priorisieren, in was ist mir wie wichtig.
Ja, richtig. Also gerade dieses, was ist mir in meinem täglichen Leben wichtig? Wo fühle ich mich wirklich wohl? Wie ist so natürlich so ein bisschen die Umweltsituation, also Lärm, die Infrastruktur und so weiter?
Also so Schulen und Supermärkte und sowas, wie weit ist mir wichtig, dass das nah ist oder so?
Ja, genau.
Gibt es so Lagen oder Immobilientypen, die viele Käuferinnen und Käufer unterschätzen?
Ja, ein Beispiel ist zum Beispiel das Häuschen, so ein Reihenhaus, Reihen-Eckhaus mit vielleicht 100 Quadratmeter oder 98 Quadratmeter. Die werden von den meisten links liegen gelassen, die Immobilien. Wenn aber der Grundriss passt und das zu meinen Bedürfnissen passt, die Größe, dann ist es eine Immobilie, wo ich wirklich eine gute Qualität in einer guten Lage zum passenden Preis bekommen kann. Ansonsten gibt es natürlich bei Wohnungen so der Klassiker mit Garten, der wird häufig unterschätzt, wie viel Lebensqualität das sein kann. Oder auch die Wohnung im zweiten OG ohne Aufzug. Also auch hier lohnt sich der Blick nochmal zu gucken, ist es vielleicht doch etwas für uns, weil genau da kann ich natürlich auch gut verhandeln.
Okay, und bei der 98 Quadratmeter, bei dem 98 Quadratmeter Reihen-Endhaus, sagst du so, hat man ja eigentlich nur einen Nachbarn, ne? Man hat fast 100 Quadratmeter, könnte sich also lohnen, da genauer hinzugucken.
Und vielleicht später noch einen Anbau. Das haben wir auch gerade gehabt. Der ist dort eingezogen mit einem Kind. Dann kam es irgendwann das zweite, die sind größer geworden. Und so 8 Jahre später jetzt macht er einen Anbau, einfach vorne in den Garten raus, da hat er ein bisschen Platz und hat dann die Fläche, die er braucht.
Jetzt hattest du als Beispiel genannt, dass du einen Kunden hattest, der beim Preis so ein bisschen sozusagen den Filter nach oben gesetzt hat. Das sehen ja viele Leute so, dass sie eher so einen festen Preis haben. Wahrscheinlich auch aus dem Thema, ich habe vielleicht eine Budgetberatung gemacht, das ist wirklich mein Budget, das ist wirklich das, was ich mir leisten kann. Und ich habe auch mal gelernt, man soll sich eigentlich nicht so schockverlieben in Immobilien, die man sich nicht leisten kann. Das kann ich ja nun wahrscheinlich schlecht manchmal erkennen, alleine an dem Filter sozusagen oder an dem Inserat. Vielleicht hilft es ja auch zu sagen, du hast gesagt, oft kann man dann verhandeln, weil im Zweifel ist es viel zu hoch eingeschätzt und derjenige bekommt, also der Verkäufer bekommt gar keine Anfragen. Wie oft erlebst du tatsächlich in der Praxis, dass verhandelt wird?
Ich erlebe eigentlich kaum, dass nicht verhandelt wird. Also ich würde sagen, die unter 5% der Objekte gehen so zum Notar. Also über 95% der Objekte werden verhandelt. Und je nach Objekt sind natürlich unterschiedliche Verhandlungsspielräume drin.
Kannst du so pauschal sagen, wie viel, also was realistisch ist, so ein Verhandlungsspielraum von wie viel Prozent?
Ja, so ein paar Größen gibt es da schon, die man nennen kann. Also so standardmäßig ist die übliche Verhandlungsmasse die Tiefgarage oder die Garage. Das wird häufig genutzt, einfach als Verhandlungsmasse. Man sagt, okay, die können wir eh gratis mit dazugeben. Und dann hängt es natürlich vom Objekt ab. Wenn ich eine wunderbare Wohnung habe in einer super Lage, dann kann es schon sein, dass der Verhandlungsspielraum sehr klein ist, ja, wenn er da ist. Üblicherweise sind es schon so 5-15%. Wenn wir über Objekte sprechen, die besonders alt sind oder jetzt vielleicht eher in Randlagen oder Außenbereichen, da kann es schon auch sein, dass der Verhandlungsspielraum 30% beträgt.
Das ist ja schon ordentlich. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da genauer hinzugucken.
Es gibt ja am Markt auch Bieterverfahren. Jeder kennt das wahrscheinlich oder hat das schon vielleicht schon mal erlebt, wie dann Kaufinteressenten sich nach oben bieten. Das gibt es natürlich auch in die andere Richtung. Ja, also es gibt Verkäufer, die starten mit einem sehr hohen Preis und gehen immer weiter runter, weil eben Kaufinteressenten nicht nachziehen und sagen, gut, jetzt warte ich mal. Und da gibt es natürlich das größte Potenzial. Da kann der Preis doch mal 40% runtergehen.
Oh, krass, okay. Hast du so einen Tipp, wie man sich so auf so eine Preisverhandlung vorbereiten kann? Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt ja auch nicht so eine ganz komfortable Situation, weil ich habe vielleicht genau die Immobilie gesucht. Eigentlich ist es genau die ich will. Ich habe mich tierisch schockverliebt und habe natürlich auch Angst, dass es dann doch nicht klappt. Da hilft ja Planung oder so ein bisschen so einen Rahmen zu haben, wie ich mich da gut vorbereiten kann. Hast du da noch einen Tipp?
Der einfachste Weg ist wahrscheinlich, jemanden anzurufen, der sich in dem Bereich auskennt. Ja, ob das jetzt ein Sachverständiger ist, ein Immobilienmakler oder der Finanzierer. Vielleicht kennt er die Mikrolage oder das Objekt ja schon. Kann da vielleicht auch Tipps geben oder Orientierung. Dazu kann man natürlich selber schauen, welche Alternativobjekte gibt es in der Nähe, vergleichbare auf Immobilienportalen. Dann ist es natürlich für einen wichtig, welche Modernisierungskosten werden ungefähr dahinter stehen. Was kommt da auf mich zu? Da gibt es Online-Rechner, die da eine erste Orientierung bieten, also Modernisierungsrechner. Und ja, es gibt noch ein paar Findige, die beantragen beim Gutachterausschuss der Stadt oder des Landkreises eine Kaufpreisliste, um zu gucken, was wurde in der Vergangenheit für ähnliche Objekte bezahlt. Das ist aber ein bisschen aufwendiger und kostet auch was beim Gutachterausschuss. Der einfachere Weg ist wahrscheinlich, jemanden anzurufen, der sich dann im Bereich auskennt.
Gut, jetzt haben wir so ein bisschen Preis, Objekt, Lage abgehandelt. Wie ist es denn mit der Flexibilität bei der Finanzierung? Viele haben sich ja dann nach einer guten Beratung so ein festes Budgetlimit gesetzt. Und meinst du, auch da macht es nochmal Sinn, das zu hinterfragen?
Ja, Budgetplanungen hängen jetzt zum einen von den eigenen Zielen und Wünschen ab. Was möchte ich? Ja, und richte da so ein bisschen das Budget aus. Aber es hängt natürlich auch von äußeren Faktoren ab, wie jetzt die Entwicklung der Lebenshaltungskosten. Wir sehen das ja gerade beim Sprit. Dann auch die Entwicklung beim Immobilien- und Finanzierungsmarkt, was momentan auch doch stärker in Bewegung ist, aber auch den Fördermitteln oder die Bedingungen, welche die Banken haben. Und diese äußeren Bedingungen ändern sich regelmäßig. Und da ist es schon zu empfehlen, dann auch die Budgetplanung entsprechend anzupassen oder zu aktualisieren.
Und gibt es so Spielräume bei der Baufinanzierung, die viele Menschen nicht kennen?
Also einer der Lieblinge ist die schnelle Kreditzusage. Das ist natürlich ein Signal an den Verkäufer, hey, ich bin solvent, ich bin bereit, wir können relativ schnell zum Notar gehen und dafür möchte ich natürlich die Immobilie haben oder vielleicht auch einen Preisnachlass. Also die schnelle Kreditzusage ist einer der größten Hebel, den wir haben. Es gibt auch Banken, die können das innerhalb von 1-2 Tagen machen. Ansonsten, was die Flexibilität oder Spielräume angeht, kann man sagen, es gibt, jede Bank hat seine festen Leitplanken. Die kann man auch nicht verschieben. Wenn ich aber, jede Immobilie ist wieder anders, jede Situation ist wieder anders. Und wenn ich die Möglichkeit habe, ja, die finanzierende Bank auszusuchen, kann ich auch entsprechend variieren, dass ich sage, okay, für dieses Projekt ist mir die Bank A besser geeignet, weil mir die Flexibilität vielleicht gibt, die ich benötige. Oder beim anderen Projekt ist es die Bank B. Ja, und das schafft mir als Käufer und als Kunde mehr Spielräume.
Okay, und das ist natürlich super, wenn ich dann bei einem Vermittler bin, weil der einfach diese ganzen verschiedenen Dinge auf dem Zettel hat und weiß, irgendwie die Bank ist vielleicht schneller, die macht die schnelle Kreditzusage oder.
Genau.
Was ist denn so der ideale Punkt für die Finanzierungsberatung? Eigentlich, wenn ich schon mitten in der Immobiliensuche bin oder davor?
Der Finanzierungsberater vor Ort kennt ja den Markt, kennt vielleicht schon auch die Gegend. Wir haben ja auch einen Kollegen im Büro in Augsburg, der macht sehr, sehr viele Wohnungen finanzierte. Der kennt auch viele Mehrfamilienhäuser. Da kommt schon öfters vor, dass der Kunde bei uns anruft und sagt, Mensch, ich habe die und die Wohnung. Sag, ah, wunderbar, das Haus kenne ich. Ja, da ist das Dach gemacht worden, da muss aber die Tiefgarage saniert werden. Der kann natürlich viel mehr Infos dazu liefern, kann dann quasi von der nicht nur die Budgetberatung leisten, sondern auch einfach als Sparringpartner während dieser Immobiliensuche fungieren, bis hin letztlich dann zur Finanzierung und Kaufabschluss.
Jetzt haben wir sehr viel über Flexibilität gesprochen, aber gibt es auch Kriterien, die beim Immobilienkauf echte Dealbreaker sind und welche sind das?
Ja, ganz wichtig. Der wichtigste ist wahrscheinlich keine Baugenehmigung. Kommt selten vor, umso wichtiger ist es aber, wenn es vorkommt. Also da nicht scheuen, auch mal nachzufragen. Man sollte das vielleicht nicht im Erstgespräch tun. Man will niemanden verunsichern. Aber im Laufe des Prozesses oder bei der Unterlagenzusammenstellung kann man einen Blick drauf werfen. Das ist wichtig. Dann natürlich der große Sanierungsbedarf. Wenn ich merke bei einem Objekt, bei der Besichtigung, die Sanierung ist doch etwas größer, dann kann das schnell ausarten und eben das Budget auch sprengen. Auch hin und wieder sind die Umweltfaktoren schon relevant. Also es heißt jetzt Grundwasserprobleme, Feuchtigkeit im Keller, Hochwasserthemen oder eben Schadstoffe, Lärm oder Chemikalien am Boden. Da gibt's auch zum Beispiel in Bayern einen Umweltatlas. Da kann man diese ganzen Themen auch nachschauen. Also wie ist die Lärmbelastung vor Ort? Wie ist die Grundwasserthematik? Gibt es da vielleicht hohe Spiegel? Gab es in der Vergangenheit Hochwasser in dieser Adresse? Also das kann man schön nachschauen.
Welche Dinge halten wiederum viele Menschen für Dealbreaker, obwohl sie eigentlich lösbar wären?
Ja, der Klassiker ist der Preis. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Der ist verhandelbar. Der ist oftmals lösbar. Nicht immer, aber oft. Dann auch die Größe des Objekts oder die Anzahl der Zimmer, hatten wir auch drüber gesprochen. Und letztlich der Immobiliencharakter. Also die Frage, was kann ich aus der Immobilie, die vielleicht in der Lage ist, wo ich suche, ungefähr die Größe hat, was kann ich aus der Immobilie machen? Und das braucht Zeit und Übung.
Also wenn ich jetzt nochmal so rekapituliere, was wir besprochen haben, dann ist es so, dass ich auf jeden Fall nochmal hinterfragen sollte, generell die Größe, die Lage und auch eben den Preis, zu gucken, was ist mir wirklich wichtig. Kann es vielleicht die Wohnung auch in einem anderen Stadtteil sein, wenn ich mir den mal ein bisschen näher angucke? Könnte der ja auch ganz nett sein. Und genauso könnte ich mir einen Grundriss angucken. Sind da vielleicht die Wände verschiebbar? Da hast du gesagt, welche das sind. Oder kann ich einen Anbau machen, damit es größer wird und mich eben auch nicht so hart an so Grenzen wie 100 Quadratmeter etc. so festhalten. Gleichzeitig hast du auch gesagt, beim Preis, das fand ich sehr spannend, dass nur ungefähr 5% aus deiner Erfahrung nicht verhandelt werden und dass da durchaus zwischen 5% und 30% teilweise möglich sind zu verhandeln. Und schön greifbar hast du das an dem Beispiel der Garage gesagt, dass die oft so eine Verhandlungsmasse ist. Und gleichzeitig gibt es eben auch Dinge, auf die man auf jeden Fall achten sollte, wie wenn es keine Baugenehmigung gibt, wenn der Sanierungsbedarf groß ist die Dinge, die du gerade eben nochmal genannt hast. Wenn jetzt jemand gerade mit der Immobiliensuche beginnt, welche Dinge würdest du ihm noch mitgeben, damit er da flexibler denkt?
Ja, das Erste wäre einfach, die Spielwiese zu vergrößern. Also einfach 20% die Spielwiese zu vergrößern, sei es der Preis, die Lage oder andere Kriterien. Und das verdoppelt wahrscheinlich schon die Chancen. Das Zweite ist, Experten hinzuziehen. Sich trauen, einfach jemanden rauszusuchen, ob es jetzt der Finanzierer ist oder einen Sachverständigen, den anzurufen, sich mit dem kurz auszutauschen und wenn es dann soweit ist, den einfach dann hinzuzuziehen.
Super. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe viel gelernt.
Super. Hat mir Spaß gemacht, Anna. Ich hoffe, den Hörern hat es auch Spaß gemacht. Sie konnten was mitnehmen. Und dann wünsche ich viel Erfolg bei der Immobiliensuche.
Ganz herzlichen Dank. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich. Ciao.
Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne an hausgefragt@drklein.de. Dort sind auch Themenwünsche, Lob und Kritik herzlich willkommen. Wenn ihr noch Informationen wünscht, dann findet ihr diese auf www.drklein.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen bei Instagram, Facebook und TikTok. Bis zum nächsten Mal.